Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute gibt es mal wieder eine Spezialfolge und zwar anlässlich des Weltfrauentags. In unserer heutigen Episode stellen wir Pionierinnen der österreichischen Politik vor. Wir möchten euch aber auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir eine Kooperation haben mit dem Podcast Sagenhaft, Gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Und in diesem Podcast, in dem Märchen, Sagen und Geschichten gelesen und erzählt werden von Sabrina Peer und Stephanie de la Barra, werden sie anlässlich des Weltfrauentags eine Miniserie machen, Kapitel vorlesen lassen aus der Autobiografie von Adelheid Popp. Und wenn ihr also mehr über Adelheid Popp dann wissen wollt, dann empfehlen wir euch und empfehlen euch grundsätzlich sowieso, diesen Podcast anzuhören. Sagenhaft heißt er. Genau. Ja, in der heutigen Folge, wir sprechen jetzt also auch über diese Frauen und ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien und den gerne. Frauen in Wien.
Ja, gerne. Noch lieber. Gerne.
Noch lieber, noch lieber. Gut. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Liebe Fritzi, jetzt ist der Weltfrauentag am 8. März, jedes Jahr. Seit wann ist denn jedes Jahr?
Naja, den Weltfrauentag gibt es im deutschsprachigen Raum seit 1911. In Amerika hat es ihn schon 1909 gegeben. Aber 1911 auf Initiative von Clara Zetkin, einer Sozialdemokratin aus Deutschland, die dann sehr, eigentlich Kommunistin geworden ist, war ursprünglich am 19. März in Gedenken an die Märzgefallenen der 48er Revolution. Und
die Frauen und die Männer.
Das hat mit Frauen, also das war der revolutionäre Gedanke. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube in den 1920, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist der Weltfrauentag auf den 8. März verlegt worden.
Warum?
Zwar deswegen, weil im Februar 1917 sind die Frauen in St. Petersburg, also Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Hausfrauen, auf die Straße gegangen, haben demonstriert gegen Hungersnot, für mehr Rechte und so weiter und haben damit die Februarrevolution ausgelöst. Und dieses, klarerweise Februarrevolution wegen einem julianischen Kalender, ne? Die waren ja zurück.
Und, obwohl es im März war, genau.
Ja, für uns war es März, für Russland war es der Februar. Und dessen hat man gedacht. Außerdem war die Pariser Kommune, 1871 hat im März begonnen. Nachdem diese Pariser Kommune in irgendeiner Form das Vorbild für die Rätebewegung war, hat man, also als sehr linksgerichtete gerichtete Politikerin, auch dieses Datum.
Also im März fängt alles neu an, der Frühling zum Beispiel und auch mehr Rechte für Frauen.
Vor den Iden des März. Ich meine, ich könnte jetzt noch einen Witz über den Julius Caesar sagen, aber
das machen wir dann nächste Woche. Genau, okay. Also und es gab dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen Tag. Wie ist es denn dann weitergegangen mit den Frauen und dem Wahlrecht?
Die haben auf ihre Fahnen, also vor dem Ersten Weltkrieg, geschrieben, die Erringung des Frauenwahlrechts. Das war die wichtigste politische Forderung. Ne? Und wie das dann errungen worden ist, sind eben verschiedene andere politische Themen auf die Tagesordnung gekommen, eben die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, auch im sozialen Raum. Immer wieder war die Schwangerschaftsabbrüche auch in der
Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche.
Ja, genau, waren ein Thema und so weiter. In der NS-Zeit ist er natürlich verboten worden.
Weltfrauentag.
Weltfrauentag. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war eines der führenden Themen wieder die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Und eben
jetzt wieder Frauen, endangered.
Ja, und Frauen Frauenrechte, eben, da haben wir ja voriges Jahr schon zum Frauenwelttag gesprochen. Das möchte ich da jetzt nicht wieder ausbreiten. Und jetzt geht es eben sehr viel um Verringerung der Einkommensschere. Also, das ist ganz interessant. Und es richtet sich auch der Frauentag gegen Mehrfachdiskriminierungen von Frauen und Mädchen. Mhm. Ganz interessant ist, dass Feministinnen, also wie die Alice Schwarzer, den Weltfrauentag eigentlich ablehnen, weil die Alice Schwarzer sagt, es müssten 365 Tage im Jahr Weltfrauentage oder Frauentage sein.
Ja, jeden Tag Menschentage unter Menschen, Männer und Frauen und diverse Menschen sind, müssten eigentlich alle immer die gleichen Rechte haben. Wäre eigentlich schon ziemlich super, wenn das...
Gedanke, dem ich was abgewinnen kann.
Mhm. Genau. An dieser Stelle eben nochmal der Hinweis auf unsere Folge auch vom letzten März, in der wir über die Situation von Frauen in Wien gesprochen haben, über den Lauf der Zeit. Eine Folge, die ich sehr toll fand, die mir sehr gut gefallen hat. Genau. Aber jetzt zurück zu diesen, nach Wien eben und zu diesen Frauen, diesen ersten Frauen, die im Parlament oder als Politikerinnen aufgetreten sind, im Parlament vertreten waren. Wer waren das denn? Und wo kamen die her? Was war deren Hintergrund? Und was kann man denn über die sagen?
Im ersten gewählten Nationalrat 1919 sind eben 8 Frauen gesessen. Mhm. 7 Sozialdemokratinnen und eine Christlich-Soziale. Die Lida Burian, die Christlich-Soziale und die Leitfigur sozusagen der Frauen von den Sozialdemokraten war die Adelheid Popp.
Mhm. Über die eben dieser Sagenhaft-Podcast ist, den wir euch ans Herz legen, anzuhören.
Die anderen 6 Sozialdemokratinnen sind, also 4 von ihnen sind aus armen oder ärmeren Verhältnissen gekommen. 2 waren aus sehr guten Verhältnissen, also nicht sehr guten, sondern aus sehr gut situierten Verhältnissen. Mhm. Und zwar war das die Therese Schlesinger, die aus einer großbürgerlichen jüdischen Familie gekommen ist. Ihre Brüder waren Philosophen, sehr bekannt. Und sie hat sie eben angenommen, weil sie selber die Möglichkeit gehabt hat, sich weiterzubilden, hat sie das auch für andere ermöglichen wollen. Mhm. Sie hat ja in der Gewerkschaft betätigt, hat Zentralküchen zum Beispiel, wollte sie, du kannst dich an die Auguste Fickert erinnern, die hat auch diese Zentralküchen.
Der Folge über den Türkenschanzpark, auch sehr hörenswert, meine lieben Leute.
Ja, und hat eben gesehen, der Schlüssel, die Bildung, hat sie gesagt, ist der Schlüssel zur Befreiung der Frauen.
Ja, was sicher stimmt, meiner Meinung nach. Ja. Du, hat die was mit dem Schlesinger Platz zu tun im 8. Bezirk?
Die hat was mit dem Schlesinger Platz, ja, der ist noch jetzt nach ihr benannt. Aha. Er war ursprünglich nach einem Josef Schlesinger benannt. Und du kannst dich erinnern an diese Debatten in den 2000er Jahren, 2010er vielleicht, über die Umbenennung von Straßen und Plätzen.
Mhm. Zum Beispiel war das auch mit dem Luegering und der Uni, oder? War das diese Zeit?
Genau, das war diese Zeit. Und der Josef Schlesinger war so im späten 19. Jahrhundert rabiater Antisemit. Mhm. Jetzt wollte man diesen Platz, hätte man eigentlich umbenennen wollen, der damaligen Logik zufolge. Und da haben sie die Leute halt wahnsinnig aufgeregt und da hat man halt die österreichische Lösung gewählt und hat gesagt, na, das ist ja gar nicht nach dem Josef Schlesinger Platz benannt, sondern nach der Therese Schlesinger.
Sehr österreichisch. Aber ich meine, steht das dann hoffentlich bitte auch irgendwo?
Das hofft
Therese Schlesinger und ihr Einsatz für die Bildung der Frau?
Wobei ich sagen würde, dass das überhaupt ganz einfach, diese Umbenennungen sind ja Geschichtsfälschung, meiner Ansicht nach. Mhm. Wieso war alles nur toll? Man ist, ja, tut egal, der Angriff.
Naja, es geht halt um den kritischen Hinweis. Darüber haben wir in dieser Schwarzenbergplatz-Folge auch schon viel geredet, dass wie dieser Platz im Laufe der Geschichte überhaupt geheißen hat.
Ganz stark, ganz prominent angebracht müsste man ja immer Erklärung und einen Kontext zu diesen Dingen geben. Okay, nicht dieses Thema.
Nicht dieses Thema. Also da war die Frau Schlesinger, wer war dann die zweite Bürgerliche?
Die
zweite
war die Emmy Freundlich, die in Böhmen geboren ist, aus einer wohlhabenden Familie. Und die hat sich eben auch für Frauen, aber die hat sich auch sehr stark für wirtschaftliche Belange eingesetzt. Im Nationalrat eigentlich war ein bisschen eine Ausnahme, weil die Frauen sind im Nationalrat natürlich mit Frauenthemen beschäftigt.
Ja.
Und die war
was, sind, was waren Frauenthemen? Oder was hat man als
soziale
Frauenthemen?
Themen, ja, so wie die sozial, ja, was sie halt da.
Was halt zugeschrieben wurde, dass Frauen besser wissen als Männer.
Was Frauen auch ein Blödsinn ist. Können. Hausgehilfinnen, Heimarbeiterinnen, alles Mögliche. Also Verbesserungen für Frauen. Und diese Emmy Freundlich ist interessanterweise, war die als einzige Frau Mitglied im wirtschaftspolitischen Ausschuss des Völkerbundes, später dann. Also die hat schon eine gewisse Expertise in Wirtschaftssachen gehabt.
Und wurde auch dahin geschickt. Sehr gut.
Und das waren also aber die zwei, die
reicheren Background hatten.
Ja, die ja einen nicht typisch sozialdemokratischen Background gehabt haben. Und dann hat es gegeben die Amalie Seidel, die möchte jetzt nur ganz kurz erwähnen, die auch gewerkschaftlich tätig war und die sehr kampfbereit war. Dann hat es gegeben die Gabriele Proft, die ist deswegen erwähnenswert, weil sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg dem Nationalrat angehört hat. Also die politische Betätigung von der Gabriele Proft ist über einen langen Zeitraum gegangen. Die ist 1971 erst gestorben und hat faktisch noch den Beginn der Ära Kreisky erlebt. Ja, und wen hat es denn dann noch gegeben? Was jetzt,
Anna Bösch hast du mal erwähnt.
Anna Boschek, ja, die Sozial- und Arbeitsfragen. Die Anna Boschek Sozial- und Arbeitsfragen war die erste Frau im Parteivorstand der Sozialdemokraten, was ja, weil auch die Sozialdemokraten waren männerdominierte Gesellschaft. Die Gabriele Proft haben wir schon gehabt, die Therese Schlesinger.
Eine Frau Tusch, oder?
Und die Tusch. Die Tusch war ganz einfach das ledige Kind von einer Magd und hat sie dementsprechend eingesetzt für die Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche in ihm. Und sie hat irgendwelche Diskriminierungen erlebt, miterlebt, die ihre Mutter erlebt. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Aber das war eines ihrer bevorzugten.
Du, nur noch mal ganz kurz, also es waren 8 Frauen, die da im Nationalrat vertreten waren. Wie hat sich das dann eigentlich weiterentwickelt über den Lauf der Zeit? Wie ist das zum Beispiel jetzt? Sind jetzt 50% Frauen im Nationalrat, im österreichischen?
Nein, nicht ganz. Nein, es hat sich dann entwickelt, dass also es waren immer, Sozialdemokratinnen waren immer die meisten. Es war dann in der zweiten Legislaturperiode, also ab 1920 war es eine großdeutsche, christlich-soziale, nicht mehr die Hildegard Burian im Übrigen.
Über die wir gleich nochmal reden.
Über die wir dann reden. Dann hat sich das ein bisschen erhöht. Also es waren immer so zwischen 8 und 11, kann man sagen. Es ist aber konstant hinuntergegangen. In späteren 20er Jahren waren christlich-soziale und Großdeutsche überhaupt nicht mehr vertreten. Frauen natürlich schon. Aber 1934 hat es ja kein Parlament mehr gegeben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war so 11, 12 Abgeordnete. Bis in die frühen 70er Jahre, dann ist die Ära Kreisky gekommen und dann ist es stetig bergauf gegangen. Und jetzt sind so 45%, das ist so bei den Grünen klarerweise am meisten, das sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Die SPÖ hat so Parität. Mhm. Interessanterweise haben die Neos auch mehr Männer als Frauen. Mhm. ÖVP auch, aber jetzt nicht signifikant. Und FPÖ natürlich viel mehr Männer als Frauen.
Mhm. Mhm. Ja. Und warum glaubst du, kam das, dass diese, warum haben die Sozialdemokraten oder die Sozialisten, wie sie damals ja wahrscheinlich noch geheißen haben, warum ist es da stärker gewesen, dieser Frauenanteil, auch wenn die, ja?
Ja, ich nehme an, die waren halt kämpferischer, haben sie mehr durchgesetzt. Ja, haben vielleicht haben, es ist schwer zu sagen. Die haben ja ein gewisses Bild nach außen auch verwirklichen müssen. Ich meine, für das waren sie eh relativ nicht so unglaublich frauenfreundlich. Ne?
Ja, auch wenn man sich dann die zum Beispiel diese Dokumentation oder diesen Film über die Johanna Donal anschaut, der letztes Jahr rausgekommen ist, was da beschrieben und erzählt wird, auch von ehemaligen Mitarbeiterinnen von ihr. Ich meine, das ist einfach gruselig, wie Frauen da aufgrund ihres Frauseins behandelt wurden oder wie mit ihnen umgegangen worden ist.
Ja, das ist aber ganz einfach. Ich meine, wenn ein Mann zu einer Frau Kinderl sagt, ich meine, es ist jetzt nicht eine Belästigung, aber das drückt ganz einfach irgendwas aus. Mhm. Weil du weißt ja, im 19. Jahrhundert hat es einen Mann gegeben, wie er geheißen hat, der also gerade noch den Frauen zugestanden hat, dass Menschen sind. Also ich meine, so. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein nach sexistischer Belästigung oder noch ist ja erst in den letzten Jahren. Ich meine, ja, magst du jetzt nur den Prozess anschauen, der gegen eine Medien
Chefredakteurin, oder?
Wo die geklagt hat, ne? Ein Medienunternehmen, was sie da abspielt. Also das ist ja eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß.
Stimmt. Naja, wollen wir noch ganz kurz über diese zwei Frauen, die so Galionsfiguren ihrer jeweiligen politischen Richtungen waren, die eben die Adelheid Popp ganz kurz und die Hildegard Burian auch kurz sprechen?
Ja, über die Adelheid Popp brauchen wir ja wirklich nur ganz kurz sprechen, wenn die Kollegin de la Barra diesen anderen Podcast hat. Mhm. Die ist eben in den 1869 in Inzersdorf geboren war. Das waren 15 Kinder, wovon allerdings, glaube ich, 10 gestorben ist. Vater ein Trinker, ist relativ bald gestorben, wie sie 6 war. Sie sind dann, glaube ich, am Wienerberg gezogen. Und sie hat die Schule nach 3 Jahren abbrechen müssen, musste arbeiten gehen, hat sie aber dann weitergebildet. Ist dann eben mit ihren Brüdern, durch ihre Brüder gekommen zu Versammlungen, Arbeiterversammlungen, wo man gesehen hat, dass sie eine sehr gute Rednerin ist. Sie hat dann den Julius Popp geheiratet, der ein guter Freund von Viktor Adler war. Mhm. Viktor Adler, die Frau von Viktor Adler, die Emmy Adler, war ja eine Erwachsenenbildnerin. Mhm. Und die hat sie der Adelheid Popp angenommen. Die Adelheid Popp hat im Lesen, Schreiben und so weiter gelernt. War natürlich auch ein Talent.
Wenn man Wahnsinn, kann das klingt nicht komisch.
Ja, aber naja, ist heute wahrscheinlich auch noch manches Mal verbreitet. Ja, und die ist dann, hat die Arbeiterinnenzeitung herausgegeben, war dort auch Redakteurin. Wie gesagt, sie muss...
Also herausgegeben wahrscheinlich erst, nachdem sie dort angefangen hat zu arbeiten, oder? Das ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, sicher.
Herausgeberin der Arbeiterzeitung zu sein?
Hat sie Arbeiterinnen.
Nicht also das war nicht die AZ?
Nein, ja, das war die Arbeiterinnenzeitung.
Das war der Aber das war eine eigene Zeitung?
Ja.
Aha.
Ja, das war der Arbeiterzeitung, glaube ich nicht.
Das... Ja, das hätte ich jetzt schon wirklich sehr erstaunlich gefunden, aber okay.
Nein. Die ist durch die ganze Monarchie gereist, hat überall gesprochen, hat wahrscheinlich auch agitiert, nehme ich mal an. Hat aber ein relativ schweres persönliches Schicksal gehabt, weil ihr Mann ist nach 7 Jahren gestorben und ihre beiden Söhne sind, also einer ist im Ersten Krieg gefallen, der zweite ist an der Grippe, ich weiß jetzt nicht, ob der spanischen Grippe, Welle zum Opfer gefallen. Also auf jeden Fall ist sie 1908, ja, sie, man muss aber eines sagen, was ich anmerken muss. Sie war zum Beispiel, sie hat ja fürs Frauenwahlrecht gekämpft, aber wie der Viktor Adler gesagt hat, nein, zuerst Männerwahlrecht, hat sie zurückgesteckt und hat eben zuerst fürs Männerwahlrecht eben geschaut. Und sie hat auch im Krieg,
im Ersten Weltkrieg?
Natürlich, im Ersten Weltkrieg, wenn sie 1869 geboren ist, hat sie, war sie gegen eine offensive Friedenspolitik.
Warum?
Also sie war halt auch nationalistisch. Mit den Männern mit, sich an den Männern orientiert. Und war gegen sehr gegen kritische Artikel in Zeitungen. Mhm. Also sie hat halt die Vorgaben, die vielleicht der Viktor Adler gemacht hat, kann ich nicht sagen, ja, mitgetragen. Also sie hat sich da mit den Männern vielleicht ein bisschen solidarisiert. Mhm. War, würde ich mal sagen. Sie war halt loyale Parteigenossin.
Mhm. Und bemerkenswert daher, dafür, dass sie einfach die erste Frau und auch Vorsitzende der Sozialistischen Partei damals war, oder?
Na, Vorsitzende.
Oder war das schon, war das nicht die? War die nicht mal im Parteivorstand?
Nein, das war nicht sie.
Ah, das war die andere, das war die.
Ja, ja.
Naja, und die andere.
Sie war Vorsitzende des Internationalen Sozialistischen Frauenkomitees.
Naja.
Ist also auch Dings. Und man hat ja 1918, war sie diejenige, die den Antrag auf die Habsburger Gesetze, auf die Adelsaufhebung und so weiter eingebracht hat.
Bemerkenswerte Frau.
Ja, und sie, interessanterweise ist dann bei der Wahl 1920 im Herbst nur über ein Reststimmenmandat in den Nationalrat gekommen. Mhm. Und sie war dann, glaube ich, noch einmal und dann ist es in den 30er Jahren. Ja, ich glaube, na, sogar 1939 erst gestorben.
Mhm. Wow. Und die hat du wirst ja in deinem nächsten Standard, in deinem nächsten Standard-Blog wirst du ja über diese Frauen schreiben, oder? Diese sechs anderen Frauen, die immer vergessen werden. Heute möchten wir noch ganz kurz reden über die Hildegard Burian. Das war quasi der Counterpart von der Adelheid Popp, gell? Auf der christlich-sozialen Seite.
Ja, also so wird sie behandelt immer nicht, weil die Hildegard Burian war erstens die erste Frau, die einzige Frau der christlich-sozialen und eben die zwei werden immer halt, ja, wie du sagst, als Counterpart betrachtet.
Was weiß man über die gute Hildegard?
Die Hildegard ist aus einer jüdischen Familie aus Görlitz in Schlesien. Mhm. Die ist dann mit ihren Eltern nach Berlin, hat angefangen in Zürich zu studieren, weil war ja nur in Zürich möglich.
Für eine Frau zu studieren?
Für eine Frau zu studieren.
Was hat die studiert?
Die hat studiert Germanistik, ich glaube, das hat damals Literatur geheißen, Germanistik und Philosophie. Mhm. War die einzige Frau in diesen Vorlesungen. Und es war so, zumindest wird so gesagt, dass es hat keine Frauenklos auf den Unis gegeben. Mhm. Und da hätte sie immer in Begleitung eines Mannes entweder auf die Männerklos gehen müssen.
Naja.
Ja, gut. Oder sie hätte in ein Gasthaus in der Umgebung gehen müssen. So war das vorgesehen. Und sie wollte beides nicht. Also hat sie ihren Drang unterdrückt und hat sie damit eine veritable Nierenerkrankung.
Ja, das ist bei den frühen Feministinnen, war das ein großes Problem, dass sie sind sehr oft an Nierenkrankheiten erkrankt, eben weil es keine öffentlichen Toiletten gab. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, mal bei dieser öffentlichen Toilettenfolge. Also das war nicht die öffentliche Toilettenfolge, es war die Folge über Sievering, aber das ist ein ganz interessantes Phänomen an und für sich.
Könnte man jetzt
das oft
überlegen.
vergessen wird und nie angesprochen wird. Und Hildegard hatte auch eine Nierenkrankheit deshalb, weil sie nicht aufs Klo gehen konnte.
Sozusagen, ja. Könnte man jetzt über Unterwäsche, das machen wir in einer anderen Folge über die Damenunterwäsche in Bezug auf diese Körperausscheidungen. Gut. Ja, und die Hildegard Freud hat sie geheißen, oder Freund, was jetzt nicht? Freund, glaube ich, hat geheiratet 1907 in Ungarn.
Entschuldigung, ganz kurz, sie hat aber trotzdem einen Abschluss gemacht.
Ja, aber vorher hat sie geheiratet. Den
Okay. Herrn Burian.
Alexander Burian, das war Ungar. Und sie hat dann 1908 ihren Abschluss gemacht, hat angeblich ein sehr, sehr schweres Dissertationsthema bekommen. Also ich meine, ich habe das Dissertationsthema, den Titel gelesen, habe ihn nicht verstanden. Also nehme ich an, dass das schwierig war. Aber sie hat die Dissertation geschrieben. Ihr Doktorvater hat angeblich gesagt, naja, sie muss da einiges noch verbessern, hat es aber bewertet. Also sie hat die Dissertation verteidigt mit Erfolg. Also das heißt, sie hat ihre mündliche Prüfung auch gehabt. Und es war aber so, dass sie eben diese noch hätte vornehmen müssen, diese Ausbesserungen oder ja, Verbesserungen. Und es war Pflicht, dass die Dissertation gedruckt wird. Und im gedruckten Zustand vorliegt und sie ist aber krank geworden, sehr schwer krank. Konnte das nicht.
Nierenkrank.
Nieren, diese
Genau,
Nieren.
das ist jetzt die Geschichte, warum, okay, jetzt erst über die Klos
Und
gesprochen haben.
hat dann auch anscheinend ein paar Mal angesucht, ob man das verschieben kann, was ja gewährt worden ist. Letztendlich ist es aber so, dass in den Zürcher Archiven, habe ich gelesen, sie nicht, also ihr Doktorat faktisch nicht abgeschlossen hielt,
Geführt wird. Weil sie
geführt.
das nicht drucken hat lassen.
Das nicht drucken hat lassen und auch faktisch die Auflage, die ihr erteilt worden ist, damit nicht erfüllt hat mit der
Warum
Auflage.
hat sie es nicht drucken lassen?
Weil es krank war und weil es anscheinend kein Geld gehabt hat. Also zum Umarbeiten oder zum Verbessern ist es nicht mehr gekommen, weil es ja schwer krank im Spital gelegen. Sie hat sie aber Zeit ihres Lebens Doktor. Sie war der
Gut
Meinung,
so.
dass sie das erworben hat, redlich und.
Und wie kam die Deutsche dann über Zürich nach Wien oder Österreich und ins österreichische Parlament?
Mit ihrem Mann, aber zuerst ist noch ganz schwer, da muss man auch sagen, das muss ich leider Gottes ausführen, dass sie wirklich schwer krank, fast unheilbar im Spital gelegen ist, von katholischen Schwestern gepflegt worden ist. Und sie hat dann schon am Kar-Samstag die letzte Ölung bekommen, weil man glaubt hat, sie wird es nicht überleben. Und am Ostersonntag haben angefangen, ihre Wunden, nach 7 Monaten, ihre Wunden sich zu schließen und sie ist genesen.
Na
Oder
bitte.
genesen, gesund ist nie worden, nicht ganz gesund, aber auf jeden Fall halt nicht sterbenskrank.
Wow.
Woraufhin sie war so beeindruckt von den katholischen Schwestern und von Christus überhaupt und das ist sie halt konvertiert und ist
Okay.
katholisch geworden. Ist mit ihrem Mann, der Techniker war, nach Wien, der hat da eine Stelle bekommen. Hat dann eine steile Karriere gemacht, ist Generaldirektor von der österreichischen Telefonfabrik AG geworden, war im Vorstand der RAWAG,
Radiosenders.
Radio AG. Und sie hat sie mit voller Kraft in die politische Betätigung geschmissen, muss man sagen. Hat die
Das war
Heimat,
ungefähr wann?
jetzt war es schon 1910, 11. Hat gesehen, das Elend der Heimarbeiterinnen, dass die überhaupt keine Rechte haben, dass die nicht, wenn sie krank sind oder ein Kind kriegen oder was, überhaupt keine Möglichkeit haben, sich was zu verdienen.
Was ist eine Heimarbeiterin?
Das waren Frauen, die zu Hause genäht, gestrickt, gestickt haben. Und kannst du an die Petit Pois-Taschen noch erinnern? Ja, also das,
Das
da
sind
hat vor allem.
Mini-Stickereien, die gibt es zum Beispiel noch im Durchgang bei der Hofburg.
Ja, genau. Da hat's in der Hofburg war eine Gobelin-Manufaktur, aber sehr viele haben das in Handarbeit zu Hause gemacht.
Na, Wahnsinn.
Also so Taschen. Und da ist in der Hildegard Burian der Gedanke gereift, dass man diesen Frauen helfen muss, wenn die zum Beispiel ein Kind kriegen, muss man ihnen Schwestern oder was ins Haus schicken oder Leute, die die Hausarbeit für diese paar Tage machen. Und das war eigentlich schon der Grundgedanke von der Caritas Socialis. Ja, und das, die muss, sie hat inzwischen ein Kind bekommen unter Lebensgefahr, aber das wollte sie unbedingt.
Was heißt unter
Allerdings,
Lebensgefahr?
die Ärzte haben gesagt, sie soll einen Schwangerschaftsabbruch, weil sie war durch diese vielen Operationen und so, war es halt eigentlich nicht, hätte sie kein Kind bekommen sollen, weil sie eben, ja, weil es halt schwierig war. Aber sie hat es
Weil sie
bekommen.
gefährdet war.
Sie selber war gefährdet, ja.
Aber sie hat das Kind trotzdem bekommen, was natürlich schön
Was,
ist.
ja, was natürlich ihrem christlichen Glauben total widersprochen hätte. Ja, und hat sie ja eben
Das
für
nicht zu
die
bekommen.
Heimat, bitte?
Das Kind nicht zu bekommen, hätte ihrem christlichen Glauben widersprochen.
Genau, ja. Und sie hat sie eben für Heimarbeiterinnen, für Hausgehilfinnen besonders eingesetzt, für Freizeit der Hausgehilfinnen. Allerdings, ja, hat es halt auch ihre eigenen Vorstellungen gehabt von der Freizeit der Hausgehilfinnen. Und ist eben dann ins Parlament, zuerst in den Gemeinderat und ins Parlament, nach der Möglichkeit für Frauen, ist sie von den Christlich-Sozialen dorthin entsandt worden. Und da hat es, obwohl vorher große oder tiefe Gräben zwischen ihr und den Sozialdemokratinnen waren, haben sie im Parlament haben sie zeitweise zusammengearbeitet. Da war jetzt nicht so, dass sie dort eine Frauenfraktion gebildet hat.
Ja.
Da haben die ideologischen Gräben waren dort genauso, auch zwischen Frauen wie zwischen Männern. Und sie ist aber dann zur Wahl im Oktober 1920 nicht mehr angetreten. Da hat es verschiedene Erklärungen dafür gehabt. Sie hat gesagt, sie muss ihrer Familie widmen mehr. Sie hat den Clubzwang, wollte sie überhaupt nicht, weil sie hat gesagt, sie muss manchmal mitstimmen bei Sachen, die ihr total widerstreben. Und vor allem hat es halt den Antisemitismus schon sehr stark gespürt. Ne? Weil
Obwohl
man hat ja,
sie
sie hat zwar
konvertiert
nie,
war.
obwohl es, ja gut, ja, was da, dann ist ja der Rassenantisemitismus gekommen. Und obwohl sie eigentlich nie erwähnt hat, dass sie Jüdin ist, aber das hat man halt gewusst. Und noch dazu war es keine Österreicherin. Ne? Also das war, ist ja noch dazu gekommen.
Also die hat dann quasi sich, die hat dann sich rausdrängen lassen von diesen Gedanken. Oder
Ja,
ja,
und hat
war
sie
aus
auch
welchen Gründen auch
gewidmet
immer.
der Caritas Socialis, die inzwischen gegründet war, und hat sie dort also wirklich mit voller Wucht hineingeschmissen. Ihre Tochter allerdings hat es mit 6 Jahren ins Internat gegeben, weil sie
Auch
eben
interessant.
keine Zeit mehr gehabt hat. Sie war aber trotzdem eine, die hin und her gerissen war, weil die haben eine große Villa in Unter-Sankt Veit gehabt. Und haben ein reges gesellschaftliches Leben gehabt. Das heißt, sie ist untertags bei der Caritas Socialis mit den wirklich Ärmsten in Berührung gekommen und am Abend ist nach Hause gekommen und hat gehabt, die Gesellschaft Wiens, die politische und wirtschaftliche, als Gäste. Also das war halt schon, ja.
Und wie lange hat die dann, also sie hat dann die Caritas aufgebaut und wie lange hat die, ja, wann ist sie verstorben oder wie lange?
Ja, sie war eben vom Ignaz Seipel Bewunderung, hat 1932 die Seipel-Dollfuss-Gedächtniskirche hinter der Stadthalle initiiert, praktisch ins Leben gerufen, hat dann Spenden gesammelt, die ja von Clemens Holzmeister gebaut ist. Und sie ist 1935 mit 50 gestorben, weil sie hat dann Diabetes auch noch gekriegt, das war Familienerbkrankheit sozusagen. Und sie war hoch verehrt, ist dann, ich glaube erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sie exhumiert worden und in die Braunergassen, ins Stammhaus der Caritas Socialis in der Kapelle verlegt worden.
Im neunten, wie in eine Kapelle, im neunten.
Ja, kennst du Caritas Socialis nicht in der Braunergassen? In der Porzellangassen weg. Also, ja.
Also ich kenne die Bramergasse, da hat mal ein Freund
Ja,
von mir
das ist ein
gewohnt.
Eckhaus.
Ein lieber Zuhörer auch.
Haben wir den nicht einmal getroffen dort?
Haben wir den? Ja, das stimmt. Den haben wir mal getroffen. Auf einer richtigen Live-Führung haben wir diesen Freund dort getroffen. Das
Ja, bei
stimmt.
den Misrowskischen Zwillingshäusern haben wir getroffen, kann mich noch gut erinnern.
Ja, schöne
Ja, und
Grüße.
da. Genau. Und dann ist von ihr noch erwähnenswert, dass 1967 schon der Kardinal König versucht hat, sich selig sprechen zu lassen. Also hat
Aha.
geleitet dieses Verfahren. Die ist dann immer weiter verfolgt worden und ist dann 2011 oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist das Wunder verifiziert worden, weil es braucht ja immer Wunder, dass Seligsprechung
Ja,
erfolgt.
und Wunder gibt es immer wieder.
Wunder gibt es immer wieder. Und da ist eine Frau, die vom medizinischen Standpunkt aus keine Kinder bekommen hätte können, ist zu ihr beten gegangen, zu Hildegard Burjan, und hat dann drei gesunde Kinder zur Welt gebracht, wo die Ärzte bestätigt haben, dass es medizinisch überhaupt nicht
Und
erklärt
nichts mit in vitro zu tun hat und sonst irgendwas.
war. Ja, zumindest von dem habe ich noch nie was gehört. Und die ist selig gesprochen worden im Stephansdom, war die einzige Seligsprechung, die es im Stephansdom jemals gegeben hat.
Selig, selig.
Die selige
Ein
Hildegard.
okay, interessant. Ja, wahnsinnige Geschichten wieder. Also wahnsinnig interessante Geschichten. Von den ersten Politikerinnen und Pionierinnen der österreichischen Politik. Ja, wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch einen guten Weltfrauentag, auf dass jeder Tag ein Awareer ist im Sinn von, ja.
Genau. Wie ich schon einmal gesagt habe, ich möchte nicht hören, obwohl sie eine Frau ist, kann sie das und das.
Genau.
Sondern, ja.
Weil sie einfach gut ist.
Alle Menschen werden Schwestern und Brüder.
Genau.
Brüder, meine ich.
Brüder, wie Brüder.
Alle Menschen werden Schwestern und Brüder.
Alle Menschen werden Brüder, Schwestern.
Brüderschwester. Na gut, okay.
In diesem Sinne einen schönen Weltfrauentag und alles Gute, sag ich jetzt mal.
Und ich sage euch das auch.
Ja, Servus Fritzi.
Servus Edith und Servus alle Frauen.
Genau, und Männer.
Gut.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.